So einen wunderschönen guten Tag, Herr Hans. Schön, dass Sie da sind hier bei Unternehmen am Recht. Wir führen heute ein kurzes Gespräch über einen recht interessanten Fall. Sie sind, habe ich gelesen, seit 2002 als Anwalt tätig und seit 2005 auch als Insolvenzverwalter aktiv bei der Kanzlei Rothklein & Partner, Standort Mannheim, richtig. Und Sie sitzen aber auch oft im Büro. In Landau. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe gesehen, Sie sind auch privat recht aktiv und habe Sie gefunden beim Hockeyverein in Ludwigshafen TFC. Da sind Sie als Vorstand. Und bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, da habe ich das Thema Job Barbecue gefunden. Das hätte mich interessiert. In diesem Sinne, Herr Hans, herzlich willkommen und kurz vielleicht ein paar Worte. Was ist das mit diesem Job Barbecue eigentlich? Was machen Sie da?
Ja, hallo, auch erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier ein bisschen aus meinem beruflichen Umfeld zu erzählen. Aber natürlich, wie Sie schon erwähnt haben, ich bin mit Leidenschaft bei uns im Hockeyverein Ludwigshafen aktiv beim TFC und wir haben ein sehr umfassendes Jugendkonzept und Ausfluss dieses Jugendkonzepts ist unter anderem dieses sogenannte Job-Barbecue, wo wir ausbildungssuchende Jugendliche und Unternehmer zusammenbringen in einer ganz anderen Atmosphäre, als man das von so sterilen Jobmessen kennt, nämlich bei Barbecue, bei Burgern und alkoholfreien Getränken. Und unsere Erfahrung zeigt, dass hier die Leute viel besser ins Gespräch kommen. Und wir machen das dieses Jahr zum vierten Mal am 14.07., wenn ich gleich noch ein bisschen Werbung dafür machen darf. 14.07. Ja. Kunstrasenplatz auf der Parkinsel in Ludwigshafen. Wir haben über 50 Unternehmen dieses Jahr mit dabei und die Resonanz ist überwältigend.
Das heißt, die Unternehmen oder Unternehmer, die kommen dann zu Ihnen oder sind da als Sponsor aktiv oder
wie läuft das? Jedes Unternehmen hat einen eigenen Stand. Wir haben die Stände extra recht spartanisch und klein gehalten. Wir wollen keine Materialschlacht, sondern uns geht es darum, das 1:1-Gespräch, dass sich die Auszubildenden, die Ausbildung suchen und trauen, auch ins Gespräch zu kommen. Und das heißt, man hat wie praktisch auch auf einer Jobmesse, jeder hat einen Stand, aber wie gesagt, relativ klein gehalten. Es gibt nebendran dann Burger und alkoholfreie Getränke, sodass die Atmosphäre von vornherein relativ entspannt ist.
Perfekt. Aber Herr Hans, wir wollen heute über was anderes reden. Sie haben, das klingt nach viel Arbeit, aber Sie haben sicherlich auch hauptberuflich noch einiges zu tun und da wollen wir drauf einsteigen. Und wir hatten letztens telefoniert und da hatten Sie mir über das Thema Fischtreppe berichtet und wenn ich ehrlich bin, muss ich auch erstmal googeln, Fischtreppe und muss schauen, um was es da dreht. Und letztendlich hatten wir über ein Insolvenzverfahren gesprochen, was ich recht interessant fand. Und ich denke, darüber sollte man eigentlich mal sprechen. Insolvenzverfahren, das ist immer so ein bisschen eine Blackbox für ganz viele Leute. Und was wir hier versuchen, auch in diesem Gespräch, so die Box ein bisschen aufzumachen, zu schauen, was passiert eigentlich da drin, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und auch zu zeigen, was da Ihre Aufgaben, aber auch Herausforderungen sind. Herr Hans, was war da los mit dieser Fischtreppe? Um was dreht sich's eigentlich?
Ja, also diese Fischtreppe ist eine ganz nette Anekdote aus einem meiner ersten großen Insolvenzverfahren, kann man sagen. Da ging es im Endeffekt darum, dass man den Fischen helfen musste, dass sie sozusagen gegen den Strom schwimmen, also dass das praktisch den Fischen geholfen wird, in die andere Richtung zu schwimmen. Und dazu bedurfte es einer baulichen Anlage. Und ich war damals, als es um die Vergabe dieser Fischtreppe an ein Unternehmen ging, ganz frisch als vorläufiger Insolvenzverwalter einer Firma installiert. Es war damals so, dass eben eigentlich diese Firma im Vergabeverfahren auf Platz 1 gelandet war. Dann kam ganz frisch durch die Gazetten, dass hier die Firma sich in einem Insolvenzverfahren befindet und dann gab es dann große Bedenken auf städtischer Seite, diesen Auftrag auch tatsächlich an ein insolventes Unternehmen zu vergeben im laufenden Insolvenzeröffnungsverfahren. Und da musste ich dann tatsächlich im sogenannten Hauptausschuss der Gemeinde Rede und Antwort stehen und mal so ein bisschen erklären, was wir in diesem Insolvenzverfahren vorhaben. Und am Ende vom Tag war es dann tatsächlich so, dass wir diesen Auftrag für das Unternehmen auch erhalten haben, weil wir einen gewissen Plan schon uns vorher zurechtgelegt hatten und klar aufzeigen konnten, wie wir durch dieses Insolvenzverfahren durchgehen wollen. Und das hat dann letzten Endes nicht nur den einen Stadtrat überzeugt, sondern das gesamte Plenum und war dann Ausgangspunkt für eine Vielzahl an Folgeaufträgen, die wir im Rahmen dieses Insolvenzverfahrens dann noch akquirieren konnten, sodass die Firma mich dann nachher, nachdem das Insolvenzverfahren durchgestanden war, eigentlich gar nicht so gern gehen lassen wollte, weil die gesagt haben, der Hansi ist unser Glücksbringer, seit er da ist, gewinnen wir eine Submission nach der anderen.
Steigen Sie in den Vertrieb ein. aber ich muss jetzt, Hansi, ich muss trotzdem noch mal ein bisschen nachbohren zum Thema Fischtreppe. Das ganze Thema hat ja einen großen Auftragswert, sagten Sie mal.
Ja, da ging es um einen Auftragswert von rund 1 Million Euro.
Ja. Und dieser Auftragswert war entscheidend für das weitere Fortkommen des Unternehmens im Rahmen der Verwaltung?
Das muss man schon sagen. Also es war praktisch das Zünglein an der Waage, denn, da muss ich vielleicht einen Ticken weiter ausholen, ursprünglich war dieses Verfahren als eines der ersten Schutzschirmverfahren in Deutschland geplant gewesen. Ich war angefragt worden vom Steuerberater des Unternehmens, ob ich mir vorstellen kann, in diesem Eigenverwaltungsverfahren, und ein Schutzschirmverfahren ist ein Eigenverwaltungsverfahren, ob ich mir da vorstellen kann, praktisch in die Geschäftsführung mit reinzugehen als Eigenverwalter, sprich als jemand, der die Geschicke des Unternehmens in der Insolvenz führt, sodass das Unternehmen von sich aus auch irgendwo die Gewähr hat, dass das, was man sich vornimmt vor dem Verfahren, umgesetzt wird. Dass man also eben nicht diese Blackbox hat, wie Sie eben sagten, und es kommt von irgendwo fremd der Insolvenzverwalter ins Haus, sondern dass man das mitgestalten kann, dass man vorher sich einen konkreten Plan zurechtlegt, wie dieses Verfahren gestaltet werden soll, was am Ende rauskommt. Und das war doch mit einigen Schwierigkeiten behaftet, denn auch das zuständige Insolvenzgericht hatte zum allerersten Mal dann so einen Antrag auf dem Tisch, dass hier ein Schutzschirmverfahren gestartet werden soll, und war damit naturgemäß etwas überfordert, weil es gab vorher keinen Lehrgang für die Insolvenzrichter, die waren damit absolut überfragt. Und was hat das Gericht gemacht? Wenn es nicht weiter weiß, es hat einen Sachverständigen bestellt. Einen Kollegen, der auch regelmäßig als Insolvenzverwalter bestellt wurde, der sollte prüfen, ob die Voraussetzungen für so ein Schutzschirmverfahren hier gegeben waren oder nicht. Und der Kollege hatte dann vielleicht auch, weil er insgeheim sich ausgerechnet hatte, vielleicht selbst Insolvenzverwalter dann hier zu werden, hatte dann sehr, sehr lange Zeit für diese Prüfung in Anspruch genommen, mit der Folge, dass dieses Schutzschirmverfahren, was eigentlich geplant war, so nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, weil während er geprüfte und prüfte und prüfte, fiel die Firma dann, die relativ stillstand, fiel dann in die Zahlungsunfähigkeit. Und dann hat man dann in diesem Verfahren von Seiten der Geschäftsleitung entschieden, dass man umstellt von einem Schutzschirmverfahren in ein Regelinsolvenzverfahren.
Okay.
Hat dann einen Gläubigerausschuss mit Zustimmung des Insolvenzgerichts installiert, und dieser Gläubigerausschuss hat sich dann einstimmig dafür ausgesprochen, dass ich dann nicht der Eigenverwalter sein soll, sondern der vorläufige Insolvenzverwalter. Und das Gericht ist dann von Gesetzes wegen dazu gehalten, einem solchen einstimmigen Votum auch zu folgen, in aller Regel, es sei denn, ich wäre gänzlich ungeeignet gewesen für dieses Amt, was ja nicht der Fall war.
Aber Herr Hans, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, man musste das Verfahren, die Verfahrensart wechseln, weil die Prüfung des Schutzschirmverfahrens so lange gedauert hatte. Ich wollte jetzt nicht sagen verschleppt, sondern einfach länger gedauert hatte.
Ja, also das wäre eine Sache, die würde heute definitiv nicht mehr passieren, weil die Gerichte inzwischen da auch eine entsprechende Expertise haben, hat bei den Insolvenzgerichten sogar Spezialzuständigkeiten teilweise geschaffen, sodass es pro Insolvenzgericht einen Richter gibt, der sich nur mit solchen Verfahren befasst. Aber damals war das für viele Neuland. Und tatsächlich war das so, so ein Schutzschirmverfahren kann ich nicht beantragen, wenn ich schon zahlungsunfähig bin, sondern das kann ich bei nur drohender Zahlungsunfähigkeit beantragen. Und damals war es halt eben so, dass die Firma stillgestanden hatte. Man hat darauf gewartet, dass irgendeine Entscheidung vom Gericht getroffen wird. Die wurde nicht getroffen, weil der Gutachter so lange gebraucht hat. Und dann in der Zwischenzeit sind Löhne fällig geworden. Die Banken sind hingegangen, haben Kreditlinien fälliggestellt. Also alles das, was man alle vermeiden wollte. Man hatte auch im Vorfeld natürlich mit den Banken gesprochen, die gesagt haben, sie begleiten dieses Verfahren. Aber dann hat es einfach zu lange gedauert. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, okay, wie kann man jetzt da die Kuh vom Eis bekommen, und hat dann gesagt, okay, wir switchen um, wir drehen das um in ein Regelinsolvenzverfahren, und trotzdem bleibt der Herr Hans an Bord oder wird installiert. Und das ist dann gelungen.
Ich muss noch mal ein bisschen zurückrudern. Sie haben ja dann diesen Auftrag von der öffentlichen Seite bekommen und auch weitere, wie Sie sagten, im weiteren Verlauf des Verfahrens. Aber dieser Auftrag für diese Fischtreppe bekamen Sie unter dem Schutzschirmverfahren oder dann später?
Nein, die bekamen wir im Regelverfahren und die war schon sehr, sehr, sehr wichtig für die weitere Auftragslage, weil da im Endeffekt auch alle anderen Auftraggeber drauf geguckt haben. Das Unternehmen hatte viele Auftraggeber der öffentlichen Hand, die waren im Straßenbau tätig und auch im Hochbau, sodass praktisch die Auftragsvergabe hier an das Unternehmen, sag ich mal, so der Knotenlöser war für alle Folgeaufträge. Und was uns da in die Karten gespielt hatte, war halt, dass ich darlegen konnte, dass es einen Plan gibt und dass ein sogenannter Insolvenzplan beabsichtigt ist, der eben vorsieht, dass das Unternehmen in der Rechtsform erhalten bleiben kann und praktisch dann auch nach der Insolvenz Bestand hat. Das heißt, gerade wenn ich als Kunden die öffentliche Hand habe, dann ist die öffentliche Hand im Insolvenzverfahren in der Regel dazu gehalten, neu auszuschreiben. Die Verträge können nicht eins zu eins beibehalten werden, wenn ich die Firma verkaufe. Ja, und hier ist die Firma eben nicht verkauft worden, sondern man hat jemanden gefunden, der auf Gesellschafterebene neu mit einsteigt, aber die Firma ist in ihrer Grundstruktur erhalten geblieben und das hat den großen Vorteil, dass dann eben auch die Aufträge erhalten blieben konnten, also zum einen die schon vorhandenen und zum anderen die öffentlichen und zum anderen hat sich die öffentliche Hand dann auch viel leichter getan, uns trotz dieses vorläufigen Insolvenzverfahrens auch weiterhin Aufträge zu geben.
Das heißt, Sie hatten aber schon einen, nennen wir es jetzt Investor, jemand, der einsteigt oder einsteigen wollte und den konnten Sie präsentieren der öffentlichen Hand, um dann die Auftragsvergabe zu erleichtern. Weil ich habe ja auch so ein bisschen mitbekommen, dass gerade die öffentliche Hand extrem vorsichtig, wenn nicht gehemmt ist, Aufträge zu vergeben, gerade im laufenden Verfahren. Ne? Sie konnten jemand präsentieren schon im Grunde. Ja.
Wir konnten schon, also man muss auch sagen, zu Beginn des Verfahrens war das noch nicht so klar, aber es hat relativ bald nachdem bekannt war, dass die Firma sich in einem vorläufigen Insolvenzverfahren befindet, hatte jemand den Hut in den Ring geworfen und hat gesagt, er würde gerne hier einsteigen, freundschaftlich in der Art und Weise, dass er frisches Geld mitbringt, dass aber die alte Mannschaft trotzdem erhalten bleibt. Ja. Und da hat man sich relativ schnell, ist man sich einig geworden, hat sich zusammengetan und das war für uns nach außen natürlich auch wichtig, dass man sagen kann, da steigt jetzt jemand ein, der Rang und Namen hat, der auch eine gewisse wirtschaftliche Potenz mit sich bringt und so hat sich dann der Stadtrat oder der Hauptausschuss dieses Stadtrats leichter getan, das dann auch an uns vergeben.
Das heißt, wir hatten auch keinen langen M&A-Prozess oder irgendwie Themen, sondern das ging dann auch relativ flott, diese Geschichte.
Ja, also es war natürlich so, es gab einen Gläubigerausschuss und der Gläubigerausschuss hat natürlich naturgemäß die Aufgabe auch zu gucken, dass am Ende für die Gläubiger am meisten rauskommt. Das muss man klar sagen. Also ein Insolvenzverfahren ist trotz aller Sanierungsbemühungen mit Arbeitsplatzerhalt natürlich immer auch ein Gläubigerverfahren, wo es darum geht, dass die Gläubiger am Ende vom Tag am besten abschneiden. Aber man hat hier keine vergleichbaren Angebote gehabt von anderweitigen Konkurrenten, die hier wirklich dazu bereit gewesen wären, in der Art und Weise hier in das Unternehmen reinzugehen und sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch dann mit Manpower und mit Struktur zu beteiligen.
Mhm. Jetzt würde mich interessieren, sagten Sie, also zum einen hatten wir jetzt einen Verfahrenswechsel, dann hatten wir eine längere Prüfung dieses Schutzschirmthemas drin. Wie lang ging der ganze Prozess oder das Verfahren? Also von dem ersten Tag, an dem Sie angerufen wurden, nennen wir es so, bis Sie in dem Tag, an dem Sie sagen konnten, lieber, sagt man, Investor, neuer Gesellschafter, hier kannst du jetzt weitermachen, um es mal ein bisschen platt auszudrücken. Wie lange dauert so ein Prozess?
Also wir haben es geschafft, das Verfahren innerhalb von ein bisschen mehr als einem halben Jahr in der Art und Weise abzuschließen, dass praktisch die Firma wieder in ihre Selbstständigkeit entlassen werden konnte. Da hatte ich meinen Job gemacht. Das heißt, wir haben also ein vorläufiges Insolvenzverfahren vorangeschaltet gehabt. Mhm. Wir haben dann im vorläufigen Insolvenzverfahren zusammen mit den Anwälten der Investorenseite schon einen Insolvenzplan erarbeitet, den wir mit dem Gläubigerausschuss abgestimmt hatten. Der Gläubigerausschuss hatte da ein paar Fragen, hatte dann nochmal einen externen Gutachter hinzugezogen, der den Plan nochmal geprüft hat, einfach, dass da auch eine gewisse Rechtssicherheit da war für alle Beteiligten. Und dann ging das sehr zügig. Wir hatten mit Insolvenzeröffnung abgestimmt mit dem Insolvenzgericht natürlich einen sehr frühen Termin zur Gläubigerversammlung und zur Prüfung der Forderungen gewählt. Normalerweise ist ein solcher Termin erst 3 Monate nach Insolvenzeröffnung. Hier war es schon nach 6 Wochen einfach, damit wir diesen ersten Termin hatten, als notwendigen Termin, um die Forderungen, die nachher über, oder die Gläubiger, die nachher über diesen Insolvenzplan abstimmen durften, um da schon zu prüfen, welche Forderungen bestehen zu Recht und welche nicht.
Okay, verstanden.
Man muss, um diesen Insolvenzplan dann nachher zu verabschieden, bedarf es eines weiteren Termins, das nennt sich Erörterungs- und Abstimmungstermin, wo die Gläubiger dann die Gelegenheit haben, über diesen Insolvenzplan abzustimmen und wo es dann durchaus auch im Termin noch passieren kann, dass die eine oder andere Änderung am Insolvenzplan dann noch vor Ort beschlossen und umgesetzt wird.
Ja, jetzt mal eine andere Frage. Wir reden ja jetzt viel über die Gläubigerseite, ist ja auch völlig richtig so, aber ich kenne es auch so von vielen Ihren Kollegen, höre das immer wieder. Es gibt einmal so ganz gern mal den ein oder anderen Gegenspieler, um es mal so auszudrücken. Und die Arbeitnehmerseite ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Feld. Was wir jetzt noch nicht besprochen hatten, wie groß ist das Unternehmen, wie viele Arbeitnehmer waren beschäftigt und wie ging da die Zusammenarbeit?
Also man muss sagen, hier war die Zusammenarbeit sehr vertrauensvoll. Es war auch vom Betriebsrat jemand mit dabei und wir haben auch verstanden, dass hier in einem gewissen Umfang der Sanierung Arbeitsplätze zum Opfer fallen müssen, notwendigerweise. Aber wir haben es geschafft, von 140 Arbeitsplätzen, die zu Beginn des Verfahrens da waren, über 100 Arbeitsplätze zu erhalten. Diejenigen Mitarbeiter, die dann am Ende vom Tag nicht übernommen werden konnten, konnten aufgefangen werden in einer Transfergesellschaft, die zum Teil vom Arbeitsamt finanziert wird und auch die Investoren haben ein Stück dazu beigetragen, um diese Transfergesellschaft auch attraktiv zu machen. Und zum Teil hat man es einfach durch vorgezogene Verrentungen gemacht. Also Leute, die jetzt irgendwie noch 1-2 Jahre vor ihrem regulären Arbeitsende gestanden hatten, dass man die halt einen Ticken früher verrentet, sodass man da doch auch was das Ergebnis für die Mitarbeiter angeht, denke ich, ein sehr, sehr positives Ergebnis erzielen konnten. Und wir haben dann auch, weil es der ausdrückliche Wunsch vom Betriebsrat war, für eine gewisse Dauer eine Standortgarantie vereinbart, dass also auch klar war, dass dort vor Ort es weitergeht und nicht, dass die Firma geschluckt wird und dann in 3 Monaten vor Ort keinen Arbeitsplatz mehr vorhanden.
Die klassische Angst von vielen, ne, dass immer heißt, der kauft das und dann macht das zu. Aber auch hier haben sie das Gegenteil bewiesen, ne? Oder kann man das sagen?
Und die sind nach wie vor, kann man ja sagen, ist schon einige Jahre her, die sind nach wie vor vor Ort und tätig, sind gesund. Und
das wäre jetzt meine Frage noch gewesen. Ja, wie stehen also die heute da? Ist ja immer ganz gut, das nochmal zu betrachten. Ja.
Die haben die Insolvenz als Chance begriffen und ist tatsächlich dann auch so umgesetzt. Die sind nach wie vor gut am Markt und haben da, wo sie tätig sind, darf jetzt keine Namen nennen, aber
wer sich so ein bisschen damit
auskennt, der weiß, von welcher Firma im Straßen- und Hochbau ich da spreche. Haben das wirklich geschafft, den Turnaround zu schaffen.
Jetzt kommen Sie da in ein Unternehmen rein und sind Sie im Straßenbau auf einmal tätig und schaffen das, Aufträge zu bekommen. Das heißt, also ich stelle mir das unglaublich herausfordernd vor. Das ist vielleicht eine Branche, oder jede Branche ist ja anders, jedes Unternehmen ist ja anders, jedes tickt anders. Das heißt, Sie müssen mit Hochgeschwindigkeit eigentlich sich einarbeiten in die Themen, gleichzeitig Vertrauen gewinnen auf Gläubiger, Arbeitnehmer und auch Kapitalgeberseite oder Gläubigerseite, hier wie erwähnt. Das ist so eine unglaubliche Herausforderung. Also wie gewinnt man dann, oder wie gewinnen Sie die Leute? Vertrauen ist ja so eine Sache, die bekommt man ja nicht so mal mit Handschnippen, sondern wie gelingt Ihnen das?
Also was das Thema Straßenbau oder was auch immer angeht, das ist tatsächlich richtig. Das war für mich vorher jetzt auch ein unbeschriebenes Blatt. Klar, also man sieht natürlich, wenn ein Auto irgendwo unterwegs ist, da ist die Kolonne. Aber das ist das Spannende auch für mich, dann mich dann, egal was kommt, ich habe auch schon irgendeine Firma, die in Kernkraftwerken die Kontaminationsarbeiten gemacht hat, war mir vorher
auch interessant.
Da muss man sich dann halt reinschaffen, aber aus meiner Sicht das Allerwichtigste ist, wenn Sie sagen Vertrauen, dass man vor Ort präsent ist, dass man die Leute mitnimmt, dass man auch ein offenes Ohr hat und mit den Leuten spricht. Also mit den wesentlichen Leuten, ob das jetzt die Banken sind, die Mitarbeiter, der Betriebsrat, aber auch die Gesellschafter, die so ein Verfahren ja auch nicht gerne machen, ja, und sich da sehr, sehr unsicher fühlen, gerade am Anfang, weil die haben mich ja vorher nicht gekannt und ich kann da viel erzählen. Ich habe aber in dem Verfahren, weil es ein recht großes Verfahren war, ich war jeden Tag von morgens bis abends im Unternehmen, Tage in der Woche, habe meine Kanzleitätigkeit in diesem Zeitraum hier durch Mitarbeiter organisiert und war halt vor Ort. Und egal, was da war, wusste jeder, der Hans ist da, dann konnte jeder zu mir kommen. Egal, ob es jetzt der Gesellschafter, Geschäftsführer war oder ob es jetzt irgendein Arbeitnehmer war, der ein Thema an der Baustelle hatte. Also das ist so meine Erfahrung. Man muss einfach schon die Leute mitnehmen und man muss auch offen sein. Also wir haben von vornherein gesagt, dass dieses Verfahren nicht ohne einen Schnitt auch auf Personalseite ablaufen wird. Und das hat auch nichts gebracht, damit bis zum letzten Tag zu warten, sondern wir waren offen, transparent. Wir haben gesagt, was wir vorhaben. Die Leute haben es verstanden. Natürlich, am Ende hat es nicht jeder Einzelne dann für sich wahrhaben wollen, der dann letztlich dann doch betroffen war. Aber so im Großen und Ganzen glaube ich, dass diese Offenheit, diese Transparenz, die wir versucht haben vom ersten Tag an den Tag zu legen, sehr geholfen hat.
Eine Frage am Rand, jetzt sagen Sie, war von morgens bis abends auch dort im Betrieb und dann nicht in der Kanzlei. Also der Straßenbau geht früh los, oder? Morgens.
Ja.
Also nicht so wie bei mir im Büro, da ist irgendwann nach 8 oder 8:30.
Na gut, also da muss man sagen, ich muss jetzt sehr wenig auf der Baustelle erscheinen. Also mein Job war dann schon tatsächlich im Büro. Ich habe mir natürlich.
Aber Dasein heißt Dasein, ne?
Dasein heißt Dasein, ja klar. Ja. Und ich weiß, ich bin auch einmal, da war es dann, obwohl, was hat man da, Februar, gab es einen Wintereinbruch und ich bin dann wirklich bei Schneesturm durch den Wald gefühlt nach Hause gefahren und ich denke, komme ich jetzt nochmal heil nach Hause. Ja?
Okay.
Ja, aber es ist so.
Präsent sein, ja, genau.
Man muss präsent sein. Vielleicht eine Anekdote, ich hatte mal einen anderen Fall, auch ein Eigenverwaltungsverfahren, jetzt hier eher bei mir im Raum, wo der Betriebsrat, der hier in diesem Fall, den ich jetzt erzähle, nicht so kooperativ war, wie bei dem Fischtreppenfall, der hatte eine Betriebsversammlung auf 9 Uhr festgesetzt und klingt jetzt eigentlich ganz
vernünftig.
Aber das war halt eine Abfallbeseitigungsgesellschaft, sage ich mal, die waren morgens ab 6 Uhr unterwegs. Und dadurch, dass der Betriebsrat jetzt diese Betriebsversammlung entgegen der sonstigen Gepflogenheiten, wo diese Versammlungen morgens um 6 Uhr stattgefunden haben, um 9 anberaumt hat, war praktisch der ganze Tag zerschossen, weil dann nach der Betriebsversammlung sich auch gar nicht mehr groß gelohnt hätte, rauszufahren. Das heißt, da wäre jetzt ein ganzer produktiver Tag verloren gegangen und wir haben
Geld.
Mit dem Betriebsrat zu sprechen und gesagt, nö, das ist wir sind diejenigen, die die Betriebsversammlung veranstalten, dann legen wir auch die Zeit fest und dann ging es nicht anders, dann mussten wir über das Arbeitsgericht im Wege einstweiligen Rechtsschutzes dann erwirken, dass die Betriebsversammlung tatsächlich morgens um 6 Uhr stattfindet und dann sind dann natürlich auch alle angetreten. Also ich war dann der Eigenverwalter, der Kollege aus dem Mannheimer Büro als Sachwalter, sind dann morgens um 6 angetreten und haben dann referiert, was hier Sache ist, was wir vorhaben.
Respekt. Ja, gut, das kann so könnte es auch gehen. Aber gut, das schafft dann auch Eindruck, ne? Und eben dieses Vertrauen. Hans, jetzt nennen wir uns hier ja Unternehmer im Recht und wir haben jetzt über dieses Straßenbauunternehmen geredet. Was mich jetzt ganz ehrlich interessiert, wie erging es denn den Gesellschaftern, den Inhabern oder auch Geschäftsführer, ich weiß nicht, ob es jetzt Geschäftsführer, Gesellschafter waren bei diesem Verfahren. Wie haben Sie die Seite erlebt und wie stark oder weniger stark waren die betroffen dann?
Ja, man hat da bei den Gesellschaftern dann durch diesen Insolvenzplan eine Regelung gefunden, mit denen die sehr gut leben konnten. Das heißt, die konnten sich dann im Endeffekt zur Ruhe setzen und mit der Firma ging es dann trotzdem weiter.
Also dieses, wie Sie glaube richtigerweise sagten, dicke blaue Auge, ganz ohne geht es halt nun mal nicht, aber es muss auch nicht ganz so schlimm ausgehen, wie das manche immer denken. Also wäre ganz gut davon gekommen. Hans, abschließend eine Frage jetzt zu diesem Gespräch heute, auch gerade jetzt, weil Sie das Verfahren gewechselt haben und sich doch ein paar Dinge herausgestellt haben. Entschuldigung. Wann sollte ein Unternehmen oder Unternehmer auf Sie zukommen, weil möglicherweise eine Zahlungsschwierigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit besteht oder das muss ja auch festgestellt werden. Wann redet man mit Ihnen am besten?
So früh wie möglich, würde ich sagen.
Heißt?
Das heißt, ich meine, man hat jetzt vielleicht vom Steuerberater noch nicht die Bilanz auf dem Tisch, aber wenn ich jeden Tag im Geschäft bin als Geschäftsführer, dann weiß ich ja auch ohne Zahlenwerk, wie es umsteht. Ja, also und meine Erfahrung ist einfach, dass viele da so ein Stück weit dann die Augen verschließen. Vielleicht ist es auch die Firma in dritter, vierter Generation und man scheut sich davor, jetzt derjenige zu sein, der hier vielleicht so ein Verfahren deswegen muss. Aber meine Erfahrung ist wirklich, je früher man kommt, desto größer sind die Chancen, auch wirklich etwas zu gestalten. Ja, also wenn ich erst komme, wenn das Finanzamt das Konto durch eine Kontopfändung zugemacht hat, dann ist mein Spielraum, da noch was zu bewegen, sehr eingeschränkt. Während wenn ich es merke, ich habe jetzt hier noch keine Liquiditätskrise, sondern vielleicht am Ergebnis stimmt irgendwas nicht. Und ich sehe, dass so langsam die Kurve nach unten geht und habe vielleicht aber eine Idee, wie ich das hier lösen kann, dann schadet so ein Gespräch auf keinen Fall was. Zumal wir seit vielen Jahren im Gesetz jetzt eben sogar auch verankert die Regelung haben, dass ein Informationsgespräch, das ich mit dem Spezialisten für Insolvenzrecht führe, nicht dazu führt, dass der dann automatisch für ein Verfahren verbrannt ist, ja, sondern ich darf mich informieren, ja, und wenn ich dann Vertrauen zu dem Gegenüber fasse und sehe, jawohl, das ist jemand, mit dem ich mir vorstellen kann, die Chemie stimmt, zusammenzuarbeiten, dann kann es durchaus sein, dass derjenige dann tatsächlich auch nachher mein Verfahren macht. Ja. Zumal in der Eigenverwaltung ist es sowieso so, als eigenverwaltetes Unternehmen darf ich mir unproblematisch denjenigen aussuchen, der auch mit mir in der Geschäftsleitung das Unternehmen durch die Insolvenz durchsteuert.
Also, Herr Hans, abschließend, frühzeitig zu Ihnen kommen, gerade wenn man da Ideen hat und die hat man ja als Unternehmer dann, wie man es auch wieder gerade rücken kann, um dann die Dinge halt eigentlich ja rechtzeitig anzugehen, um sie ins Positive zu führen, um sie zu lösen letztendlich. Herzlichen Dank für die Zeit, Herr Hans, herzlichen Dank für das Gespräch, waren ein paar gute Infos und vielleicht können wir das bald mal fortsetzen. Ich danke und einen schönen Tag noch.
Sehr gerne und auch von mir ganz herzlichen Dank.